Morgen auch von mir. In der letzten Predigt, die ich Anfang des Jahres gehalten habe, über die Apostelgeschichte, da war ein Punkt Jüngerschaft. Und nach dem Gottesdienst kam ein Bruder auf mich zu und wir haben uns eine Zeit unterhalten. Und wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass Jüngerschaft ein sehr wichtiges Thema ist in der Gemeinde, das uns alle betrifft, aber doch ja, ziemlich klein behandelt wird. Genauso wie in meiner Predigt, das war einfach nur ein kleiner Punkt. Und genau das hat mir Anlass gegeben, dass ich mich mal mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftige, so ein paar Gedanken aufschreibe dazu. Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. So wird uns der Missionsbefehl, den uns Jesus im Matthäusevangelium gibt, heute begleiten. Und bevor wir den Text lesen, möchte ich beten und ihr dürft dazu sitzen bleiben. Ja, großer Gott und Vater, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir darin lesen können und dass du uns hilfst, es auch zu verstehen. Ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt miteinander haben dürfen, für diese Gemeinschaft. Und ich möchte dich bitten, dass du ja zu uns sprichst, dass du als lebendiger Gott heute in unser Herz sprichst. Bitte hilf uns, dass wir uns ganz auf dich ausrichten können, dass wir konzentriert sind, ja ablegen können, was uns gerade irgendwie im Weg steht und dass wir auf dich hören. Danke, dass du mich auch in meiner Schwachheit, wie ich hier vorne stehe als Mensch, dass du mich dort gebrauchen kannst. Und so bitte ich dich, dass du mich jetzt zum Segen auch für die Geschwister und für die Zuhörer einsetzt. Amen. Ja, in den letzten Versen, die uns das Matthäusevangelium überliefert, gibt der Herr Jesus seinen Jüngern einen klaren Auftrag. So dürft ihr mit mir gern aufschlagen. Matthäus Kapitel 28 und ich lese den Vers 19. Matthäus 28, Vers 19. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und weiter in Vers 20 heißt es, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Diese Verse haben wir bestimmt schon oft gehört. Der eine oder andere kennt sie vielleicht auswendig. Und genau da besteht die Gefahr, dass wir oft sagen, kenne ich schon, passt, weiß ich Bescheid. Und oft werden sie vielleicht auch überhört. Jesus verlangt hier von seinen Jüngern drei grundlegende Dinge. Geht hin und macht zu Jüngern. Tauft sie und lehrt sie. Eigentlich ganz klar, ja. Das Erste, was seine Jünger tun sollen, ist weitere Jünger gewinnen. Ja, aber was sind denn eigentlich seine Jünger? Schauen wir in Lukas Kapitel 14 eine kleine Textpassage an. Hier spricht Jesus zu einer Menge, die ihm folgt. Lukas Kapitel 14, ab Vers 25. Es gingen aber große Menschenmengen mit ihm, und er wandte sich um und sagte zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Bruder, Schwester und dazu sein eigenes Leben hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann auch nicht mein Jünger sein. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin, um die Kosten überschlägt, ob er genug Geld hat, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht ausführen kann, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König, der ausziehen will, um gegen einen anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und überlegt, ob er mit 10.000 begegnen kann, der mit 20.000 gegen ihn kommt. Wenn nicht, dann schickt er, wenn jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Frieden. Wenn nicht, so kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein. Ja, eine große Volksmenge folgt dem Herrn. Die meisten Führer, ja, früher und bestimmt auch heute, wären froh, wenn sie sagen können, eine große Menge folgt mir oder geht mir hinterher. Bei Jesus ist das anders. Er möchte nicht nur, dass ihm einfach eine große Menge folgt und einfach hinterhergeht, sondern er möchte, dass wir Menschen ihm hingegeben und leidenschaftlich lieben und aus dieser Liebe folgen. Ja, und wenn es sein müsste, sogar auch sterben. Ich finde, der Vers 26 hier, wenn wir den das erste Mal durchlesen, hört sich schon ziemlich krass an. Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater, Mutter, Frau, die Kinder, Brüder, Schwester und dazu sein eigenes Leben hasst. Ja, ich dachte, wir sollen einander lieben. Ja, dieses Wort hassen ist auch nicht mit irgendeinem bösartigen Gefühl in Verbindung zu bringen, sondern es meint hier zurückstellen um des Herrn willen. Kein Familienmitglied soll uns abhalten davon, dem Herrn völlig zu gehorchen. Ja, nicht nur unsere Mitmenschen sollen uns nicht abhalten, unser eigenes Leben soll auch davon geprägt sein, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Ja, wie es auch im Matthäusevangelium Kapitel 16, Vers 24 heißt, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Ja, das Handeln nach dem Bestreben, dass für uns das Beste aus der Situation hervorgeht, genau das müssen wir ablegen. Und wir sollen dem Ziel folgen, dass Gott in jeder Hinsicht verherrlicht wird. Ja, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, unser Kreuz zu tragen heißt, dass wir den Weg gehen, den auch Jesus gegangen ist. Und zwar freiwillig. Sein Weg hier auf Erden, ja, der war geprägt unter anderem auch mit Leiden und Schande, oft auch Einsamkeit. Und wenn wir uns Christus hingeben, dann haben wir mit dem gleichen Widerstand zu rechnen, den auch Christus hier auf Erden erlebt hat. Wir kämpfen auch den Kampf gegen Satan. Sind wir wirklich bereit, diesen Weg zu gehen? Es folgen hier zwei Beispiele von einem, der einen Turm bauen möchte und ein König, der in den Krieg zieht. Und beide sollen sich vor Augen machen und die Kosten durchrechnen. Ja, wenn wir Jesus folgen, dann kostet uns das auch was. Wir sollen mit dieser Entscheidung nicht leichtfertig umgehen. Ja, so kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein, Vers 33. Jesus möchte Männer und Frauen, die ihm folgen, die ihm leidenschaftlich hingegeben folgen und die ihn mehr lieben als alles andere hier auf der Welt. Und dabei gibt es keinen Mittelweg. Für Christus gilt ganz oder gar nicht. Halbe Sachen gibt es bei Jesus nicht. Er hat für unsere Rebellion gegen Gott am Kreuz bezahlt. Nun können wir frei von Sünde leben und ihm nachfolgen. Wir können in seinen Spuren gehen. Ja, eine bekannte Stelle aus Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ein Jünger sein bedeutet also, dass wir an den Sohn glauben und an seine errettende Tat von der Sünde am Kreuz. Dass wir ihm nachfolgen und diese Nachfolge wichtiger schätzen als alles, was wir hier in der Welt ja erfahren können. Unser eigenes Kreuz auf uns nehmen, koste es, was es wolle. Und das Schöne bei dieser Lebenseinstellung, und so gehen wir zurück zum Matthäusevangelium, was uns der Herr klar macht. Matthäus 28, im Vers 18 sagt er, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Ja, und genau dieser einer, dem alle Gewalt gegeben ist, der sagt im Vers 20, und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ja, der Schöpfer, der Vater, der sich gute Hirte nennt, er versichert uns, dass er bei uns ist bis ans Ende der Welt. Ich finde das ein so wahnsinnig guten Zuspruch, den wir hier haben. Ja, gerade in dieser Zeit, wo uns doch so viel Sorgen bereiten kann, wo wir so viele Ängste durchmachen, Ja, die Spritpreise waren jetzt zwar wieder zeitlang ziemlich gleichbleibend, aber wie lange können wir uns das eigentlich noch leisten, dass wir mit dem Auto fahren? Oder ja, wie sollen wir heizen, wenn das Gas knapp wird? Wie lange können wir eigentlich in Deutschland unseren Glauben noch so öffentlich bekennen, wie wir es gerade tun? Ja, was auch immer geschieht, der Herr Jesus ist bei uns. Er hat versprochen, dass er mit uns ist. Und dieser Ersatz, finde ich, gibt gerade mir wahnsinnig viel Ermutigung. Ich hoffe und bete, dass du diese Entscheidung, ein Jünger zu sein, bereits getroffen hast. Und wenn nicht, dann lass dich doch heute einladen, ja, diese Entscheidung zu treffen. Ihm nachzufolgen, dein Kreuz auf dich zu nehmen, ja, und Vergebung der Sünden erfahren. So wirst auch du zum Jünger. Fällt euch was auf? Der Auftrag, den wir hier im Vers 19 und 20 haben, geht an seine Jünger. Wir sind seine Jünger. Also ist dieser Auftrag an uns gerichtet. Wir haben eine große Verantwortung von Gott bekommen. In dem Wort Verantwortung steckt Antwort. Wir werden einmal Antwort geben müssen bei Gott für unser Leben. Jeder von uns wird früher oder später irgendwann vor dem Thron Gottes stehen und Rechenschaft ablegen, wie wir gelebt haben. Und wir dürfen wissen, der Herr Jesus wird für uns sprechen. Wir können uns also nicht in der einen oder anderen Situation rausreden oder eine Notlüge abgeben, weil der Herr Jesus hat alles gesehen. Er war ja immer da und er ist immer da. Wir sind also als verantwortungsvolle Wesen geschaffen. Und genau das ist auch der Punkt, wo wir anderen Menschen darauf aufmerksam machen müssen und wo es auch in jeder Evangelisation darum geht, dass die Menschen Antwort mit ihrem Leben auf Gottes rettendes Angebot geben. Dabei zwingt uns Gott zu gar nichts. Er zwingt uns nicht, dass wir ihm nachfolgen und er zwingt uns auch nicht, dass wir für ihn dienen. Er möchte, dass wir freiwillig zu ihm kommen. Denn wenn wir nicht freiwillig zu ihm kommen, sondern aus irgendeinem Zwang heraus einen Dienst tun, dann können wir ja nicht sagen, dass wir es aus Liebe tun. Er möchte, dass wir gerne aus Liebe zu seiner Ehre dienen. Und dazu stellt er uns grundsätzlich in diese Verantwortung. Und die Frage ist, wie gehst du mit dieser Entscheidung um? So haben wir gesehen, wie Menschen zu Jüngern gemacht werden. Und wir haben gesehen, dass der Missionsauftrag hier auch für uns gilt, alle Völker zu Jüngern zu machen. Heißt, jeder, der sich Jünger nennt, behält dieses Recht und dieses Privileg, ein Jünger zu sein, nicht für sich, sondern er möchte, dass auch andere daran teilhaben. Ja, und wie macht er das? Indem er die Botschaft vom Kreuz weitergibt. Weiter heißt es im Vers 19, dass wir uns taufen lassen sollen. Die Taufe ist hier aber kein Zeichen, dass wir danach so als Christ so richtig beginnen sollen. Ich kann mich erst taufen lassen, wenn ich mich irgendwie danach verändert habe oder wenn ich mich dadurch irgendwie verändere. Ein besserer Mensch, ja sogar ein neuer Mensch, werden wir von Gott nach der Bekehrung. Die Taufe ist rein ein Symbol, dass wir nun Jünger sind. Dieser Schritt wird symbolisiert durch die Taufe. Daher sollten wir uns keine Zeit verschwenden, ja, uns taufen zu lassen, auf unser Glaubensbekenntnis hin. Bekenne es der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Der dritte Befehl in Vers 20 lautet, und auf den wollen wir heute vermehrt unser Augenmal setzen, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ja, wer soll jetzt hier nochmal genau lehren? Ist es der Pastor in der Gemeinde? Oder ist es der Prediger hier vorne, der Sonntag für Sonntag aus dem Wort vorliest? Oder sind das Bibelschüler, die eine Ausbildung gemacht haben? Oder irgendwelche besonders Erwählten? Nein, der Missionsbefehl geht an alle Jünger, an jeden Einzelnen, alle, die Christus nachfolgen. Wenn also auch dein Leben Jesus gehört, dann bist auch du damit gemeint. Alle Jünger sollen einander helfen und lehren. Aber wie genau können wir das machen? Als Jesus hier auf der Erde gelebt hat, hat er Menschen gelehrt. Das sehen wir und lesen ganz oft in seinem Wort. Dabei hat er sich immer Zeit für seine Zuhörer genommen und hat in Beziehung investiert. Jesus hat sich versichert, ist die Botschaft angekommen? Haben Sie es verstanden? Jeder hat die Lehre so gepredigt bekommen, damit er sie verstehen kann. Ja, manchmal hat er sogar in Gleichnissen geredet, weil er genau gewusst hat, anders würden diese Menschen das nicht verstehen. Wie können wir lehren? Jesus hat nicht nur im Reden gelehrt. In Lukas Kapitel 11 gibt es eine Begebenheit, wo Jesus zurückgezogen betet. Und die Jünger, die mit ihm waren, die haben gesehen, dass das Gebet eine entscheidende Wirkung in Jesu Leben hatte. Und als sie ihn da so gesehen haben, wie er da zurückgezogen, ich weiß nicht, ob es auf dem Feld war oder wo, er hat dort gebetet und das haben sie gesehen. Und auf einmal hatten sie tiefes Verlangen, genauso beten zu können, weil sie wussten, Gebet ist wichtig. Aber sie wussten auch, von selbst können wir da jetzt nicht weiterkommen. Irgendwie brauchen wir Hilfe. Also suchen sie sich Rat. Bei wem? Bei Jesus, der es ihnen vorgemacht hat. Und sie sagen, Herr, lehr uns beten. Wie können wir lernen? Durch Vorbild. In der Predigtreihe durch die Apostelgeschichte haben wir immer wieder von Paulus gehört, wie er das Wort in den verschiedenen Städten gepredigt hat. Aber er hat nicht nur gepredigt, sondern er ist uns auch ein Vorbild, wie er gelebt hat. Sein Lebenswandel und sein Dienst sind uns ein Vorbild. Ja, in Philipper 3, Vers 17 fordert er uns sogar auf, werdet meine Nachahmer. Er konnte sein Leben als ganzherzige Hingabe an Christus repräsentieren. Und so ist es auch an mich gerichtet und an euch, werdet wie Paulus ein Vorbild für unseren Nächsten. Und das führt uns zum Kernstück von Jüngerschaft, von echter Jüngerschaft. Vorbild sein für andere, die im Glauben stehen, aber auch für Leute, die noch nicht gläubig sind. Im 1. Timotheus 4, Vers 12 lesen wir, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, in der Liebe, in der Lebensführung, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Reinheit. Paulus zählt hier dem Timotheus eine Reihe von Dingen auf und bittet ihn darum, in genau diesen Punkten als Vorbild zu wandeln. Im Wort, in der Lebensführung oder auch im Tun, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Reinheit oder der Keuschheit. Wenn du Christ bist, dann richte auch dein Leben danach, Vorbild für andere zu sein. Ich kann euch sagen, es wird zum Segen sein für jenen, die auf dich schauen. Sei es in der Familie oder in der Arbeit, egal wo du in deinem Umfeld stehst, lass Jesus sichtbar werden in deinem Leben. In Titus 2, Vers 7, und erweise dich selbst vor allen Dingen als ein Vorbild guter Werke. Sei ein Vorbild guter Werke, von denen andere lernen können. Paulus macht im Titus klar, dass seine Rede, wie er das Wort verkündigt, natürlich auch mit seinem Handeln in Einklang stehen muss. Keiner glaubt ihm, wenn er redet, aber sich danach nicht richtet. Genau das Gleiche ist ja bei uns auch der Fall. Würdest du jemanden auch nur ein Wort glauben, wenn er sich nicht danach richtet, was er sagt? Wenn ein Mensch sagt, er sei Christ, aber er geht in dieser Welt total auf und hält ja fest an irgendeiner Sündhaftigkeit in seinem Leben, dann ist er nicht glaubwürdig. Solche Menschen bezeichnet die Bibel als Heuchler. Jesus sagt zu den Philistern, dass sie Heuchler sind. Das sind Schwätzer. Taten zeigen hier das Leben. Und deswegen gib Acht, welche Taten von dir hervorgehen. Reden ist schon wichtig, damit das Wort überhaupt gehört wird. Aber das Vorbild ist wichtig, um das Gesprochene zu unterstreichen, ja, damit es verstanden wird. Und deswegen die Aufforderung, sei ein Vorbild guter Werke. Der Jesus hat also nicht nur im Wort gepredigt und gelehrt, sondern auch im Vorbild. Und in Johannes 13 ruft er uns genau zu diesem Handeln auf. Er hat den Jüngern die Füßen gewaschen und dann sagt er im Vers 15, Johannes 13, Vers 15, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Lasst uns gute Vorbilder im Glauben sein, damit andere von uns lernen können. Ja, wenn es oft in der Gemeinde um Seelsorge geht oder wenn es darum geht, Ansprechpartner bei einer Evangelisation zu sein, dann kommt oft die Antwort, ich muss mich da selber auch mit einschließen, naja, ich weiß doch nicht, wie ich den Leuten dann die Antwort geben soll. Und ich kann mir so schlecht Bibelverse merken. Ja, ich bin mir einfach unsicher. Aber ich kann euch trösten, Gott kann uns mit unseren Schwächen gut gebrauchen. Wer sich mit seinen Grenzen hingibt, der wird gesegnet sein. Und gerade im Vorbild lehren wir öfter, als uns bewusst ist. Wir können also im Vorbild dem Herrn dienen und andere helfen. Und wo geschieht es? Wie passiert diese Lehre durch Vorbild? Ja, ist ja ganz einfach. In der Gemeinschaft. Wenn wir untereinander Zeit verbringen. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 2, Vers 42, sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Treu bleiben in der Gemeinschaft. Oder Schlachter übersetzt hier auch mit beständig. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Ja, die Beständigkeit ist hier der Beweis für die Echtheit der Entscheidung für Jesus. Wenn wir treu bleiben in der Gemeinschaft, dann repräsentieren wir auch unsere Entscheidung für Jesus. Ja, und von Gemeinschaft gibt es viele Arten. Eine Art berichtet uns Petrus im ersten Petrusbrief, vor allem aber habt untereinander eine innige Liebe. Vor allem oder als erstes habt innige Liebe untereinander. Wir sollen auf unsere Gemeinschaft untereinander Acht geben und in Liebe zueinander auftreten. Ja, wenn wir auch Berge versetzen können durch unseren Glauben, aber die Liebe fehlt, so wäre der Glaube nichts. Nichts. Absolut nichts. Die Liebe ist keine Nebensache. Deshalb fordert uns der Herr Jesus auf, ja, er bittet und er wünscht sich so sehr, habt einander lieb. Und das geht, wenn wir die Gemeinschaft suchen. Ich kann niemand auf große Distanz lieben. Wenn wir Abstand haben zu jemand anders, dann wird man sich immer mehr entfremden. Ja, das haben wir auch durch Corona gesehen. Je mehr Abstand, je mehr Beschränkungen vorgegeben wurden und je mehr wir uns daran gehalten haben, desto weniger hat man eigentlich von dem anderen Bescheid gewusst. Kontakt knüpfen ist hier der Schlüssel. Und genau deswegen sind auch Feste gut und wertvoll. Liebe Geschwister, pflegt Familientreffen, ja, wo man gemeinsam aufeinander zugeht, Gemeinschaft hat. Es mag jetzt leicht klingen, wenn die ganze Familie gläubig ist und man gerne mit ihnen Zeit verbringt. Das kann aber auch schwer fallen, wenn wir Familie haben, die nicht gläubig ist. Vielleicht, ja, mögen wir die Gemeinschaft dort nicht so gern suchen. Aber ich sage euch, die Liebe muss manchmal hart erarbeitet werden. Ich denke gern zurück an den Tag der offenen Tür, den wir dieses Jahr hier in der Gemeinde, unsere 52-Jahr-Feier hatten. Und am Abend gab es Essen. Wir saßen alle hier im Gemeindesaal beisammen. Wir hatten Gemeinschaft. Wir haben uns ausgetauscht. Wir waren Vorbild zueinander. Wir können Vorbild sein, indem wir Gemeinschaft mit anderen Geschwistern haben. Es gibt aber noch eine andere Art, wo wir Vorbild sein können. Die Jüngerschaft. Ja, leider wird diese Art in vielen Gemeinden ziemlich vernachlässigt. In den meisten Fällen wird Jüngerschaft zu zweit durchgeführt. Einer, der schon etwas älter ist im Glauben, und einer, der noch jünger ist. Das Ziel, der Ältere hilft dem Jüngeren zu wachsen und lehrt ihm und bringt ihm im Glauben voran. Und das ist gut. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Es wird auch der Ältere von dem Jüngeren lernen. Genauso muss Jüngerschaft auch nicht zwingend unter zwei Geschwistern stattfinden. Nein, es kann auch eine Gruppe sein. Der Männertreff, den der Marian ins Leben gerufen hat, ist ein ziemlich schönes Beispiel dafür. Hier treffen sich ja verschiedene junge Männer, die sich gegenseitig im Glauben stärken, durch gemeinsames Kennenlernen, durch das Teilen von Problemen, Sorgen und Ängste, aber auch schöne Erfahrungen werden berichtet. Zusammen beten wir und lesen in der Bibel. Ja, und durch unser Erscheinen sind wir Vorbild für den anderen. Jüngerschaft beinhaltet das Wort Jünger und somit auch den Auftrag, zu Jüngern zu machen. Und deswegen ist es auch gut, dass Jüngerschaft zwischen Mann und Mann und Frau geschieht. Das heißt jetzt nicht, dass die Männer den Frauen kein Vorbild sein sollen oder die Frauen den Männern oder dass sie über den Glauben nicht miteinander reden sollen. Nein, hier geht es klar um den Auftrag Jüngerschaft. Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, als ich von einer jungen Frau berichtet bekommen habe, dass auch sie einen Treff gestartet haben, in dem sie ein Buch lesen und sich gemeinsam austauschen. Sie stärken sich im Glauben. Jüngerschaft bringt uns zusammen und lässt uns im Glauben wachsen. Als sich der Ben taufen lassen hat, haben wir uns regelmäßig getroffen. Wir haben zusammen ja auch gebetet, wir haben ein Buch gelesen, haben uns darüber ausgetauscht, wir haben uns auch über private Dinge ausgetauscht und haben uns so gegenseitig ermutigt, ein Leben in völliger Hingabe zu leben. Diese Zeit habe ich sehr genossen. Es war eine sehr wertvolle Zeit. Ja, sucht diese Gemeinschaft mit Geschwistern. Sucht Gemeinschaft durch Jüngerschaft. Abschließend möchte ich euch noch einige Gedanken mitgeben, die mir im Laufe der Vorbereitung zum Thema Jüngerschaft gekommen sind. Das sind Erfahrungen, ja, warum ich die Zeit so wertvoll finde, wenn man die Zeit einfach mit Geschwistern verbringt. Und vielleicht dient es auch dir zum Anreiz, auch auf eine Jüngerschaftsbeziehung einzugehen und eine Beziehung zu starten. Und egal, ob das jetzt einfach nur die Gemeinschaft ist, die wir vielleicht unter Freunden haben, hier in der Gemeinde, oder auf andere Art, oder ob es eine Gemeinschaft ist im Sinne einer Jüngerschaft. Die Zeit gemeinsam prägt uns durch Wachstum. Je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, ja, umso mehr kann es uns verändern. Wir lernen voneinander. Gerade bei der Jüngerschaft ist es so, du solltest jemanden haben, der dich lehrt, der dich aufbaut, der dir hilft. Und genauso solltest du aber auch jemanden haben, dem du hilfst, dem du auferbaust, dem du durch Vorbild dienst. Das Wort Jünger bedeutet Lernender sein. Lernen voneinander. Ja, ich bin ziemlich froh, dass ich seit einiger Zeit mit ein paar Geschwistern ziemlich oft in meiner Altersklasse regelmäßig Kontakt habe. Meistens treffen wir uns unter der Woche und am Wochenende Wir gehen gemeinsam essen. Ja, wir treffen uns auch oft einfach nur, um zu spielen, um zu reden. Manchmal schauen wir uns ja gemeinsam einen Film an. Wir verbringen Zeit miteinander. Und dabei können wir uns auch gut ermutigen, Erlebnisse teilen, aber auch unsere Sorgen und Ängste loswerden. Wir sind Vorbild. Wenn Rat gebraucht wird, bekommt man Rat. Guten Rat. Und da ist es egal, ob das jetzt der Männerkreis ist, ob das ein Frauenkreis ist, ob das die Gebetsstunde am Mittwochabend ist oder einfach nur ein gemütliches Beisammensitzen am Abend beim Wirt. Wir können uns gegenseitig Rat geben und aufbauen. Wir sind füreinander da. Ja, Jüngerschaft sollte so gestaltet werden, dass persönliche Gaben entdeckt und ausgepackt werden. Sich gegenseitig motivieren, mit am Reich Gottes zu dienen. Vielleicht auch gemeinsam Aufgaben zu übernehmen. Eine Gemeinde ist sehr gesegnet, sie ist reichlich gesegnet, wenn Jüngerschaft betrieben wird. Ja, Jüngerschaft hilft uns, geistig rein zu bleiben. Wenn wir anderen anleiten wollen, dann müssen wir selber aufpassen, dass wir rein sind. Und das ist mitunter auch ein Grund, warum ich ziemlich viele Dienste gerne in der Gemeinde übernommen habe. Ja, wenn wir uns Zeit nehmen, uns auf ein Treffen vorzubereiten, dann hält uns das davon ab, dass wir in irgendein sündiges Verhalten rutschen. Ja, das Vorbereiten einer jeder Jungscherandacht und auch die Vorbereitung dieser Predigt hat mich sehr davor bewahrt, dass ich irgendwie Langeweile habe und in dieser Langeweile vielleicht auf blöde Ideen komme oder meine Zeit einfach nur sinnlos zu vergolden. Wir sehen, Jüngerschaft gibt Schutz, vom richtigen Weg abzudriften. Viele Eltern wissen, dass ich gern mit Kindern einen Ausflug mache. Dieses Jahr war ich wieder mit einem Auto voll Kindern im Legoland und dabei denken sich der ein oder andere, Mensch Jakob, also du fährst deine Nerven schon mit Gewalt gegen die Wand. Aber für mich ist das anders. Für mich war das eine sehr gesegnete Zeit. Ich konnte den Kindern Vorbild sein. Ja, und andererseits war ich den ganzen Tag über bewahrt, dass ich alleine in meinem Kämmerchen sitze und vielleicht Dinge tue, die Gott nicht gefallen. Gemeinschaft bewahrt uns vor so vielen schlimmen Dingen. Gemeinschaft gibt uns aber auch Freude. Wir dürfen uns auf gemeinsame Treffen freuen. Und was auch wahnsinnig wertvoll ist, wenn wir Gemeinschaft mit anderen verbringen, es entstehen Freundschaften, es wachsen Freundschaften und vielleicht entstehen auch neue Freundschaften. Wir lernen einander kennen. Ja, und das Beste, beziehungsweise das Wichtigste zum Schluss, gerade Jüngerschaft preist den Herrn. Wenn wir Jüngerschaft betreiben, dann sind wir dem Missionsbefehl gegenüber treu. Wir gehorchen Gott und geben ihm dadurch die Ehre. Wenn wir auf ihn hören und danach tun, wie er es in seinem Wort verlangt. Jüngerschaft ist also ein Thema, was uns alle beschäftigt, mit dem wir nicht leichtfertig umgehen sollen, wo wir alle Gewinn erzielen. Ja, ich möchte noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben heute Morgen gesehen, ja, dass Jünger dem Herrn Jesus nachfolgen, seine Rettung annehmen und uns selbst verleugnen. Dieser Weg kann aber auch hohe Kosten haben für uns. Aber am Ende wird es sich auszahlen, wenn wir bei ihm sind in der Ewigkeit. Unser Leben soll Jesus Christus widerspiegeln und andere auf ihn aufmerksam machen. Aber Gott möchte, dass wir nicht alleine Jünger bleiben, sondern er möchte, dass wir viele dazu gewinnen. Macht alle Völker zu Jüngern. Gebt das Wort, das Evangelium allen Menschen weiter. Ja, und es ist nicht nur wichtig, sondern es ist auch ein Auftrag, dass wir uns aufgrund unseres Glaubens taufen lassen. Die Taufe symbolisiert die Entscheidung, die wir für Jesus treffen. Die Entscheidung, dass wir Jesus leidenschaftlich nachfolgen und dass wir sein Kind sind, dass wir aus unserer Sündenschuld errettet worden sind. Ja, weiter haben wir gesehen, ein Jünger ist für andere da. Er hilft seinen Mitmenschen, Jesus zu folgen. Und das kann er tun, indem er ein Vorbild ist. Der wahre Grund von Jüngerschaft ist Beziehung aufbauen und zu pflegen. Ein Jünger hat Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Wir sollen einander lernen, ermutigen, motivieren, damit wir im Glauben gemeinsam wachsen. Ja, bist du schon ein Jünger, der anderen hilft, Jesus nachzufolgen? Besitzt oder baust du bereits eine Beziehung zu Menschen in der Gemeinde und pflegst die Gemeinschaft? Ich denke, viele Christen, und da zähle ich mich auch dazu, gerade früher war das bei mir ein großes Problem, viele laufen der Gefahr entgegen, wie ein Meer zu sein. In ein Meer münden lauter Flüsse, aber es geht kein Fluss hinaus. Viele Menschen besuchen Sonntag für Sonntag den Gottesdienst, aber in Beziehung oder Jüngerschaft investieren sie nur wenig. Aber das soll nicht so sein. Wir brauchen uns untereinander. Wir sind eine Familie, auch außerhalb vom Gottesdienst. Ja, vielleicht sind die Worte, die du heute gehört hast, sehr schwer zu verdauen. Lasst euch gesagt haben, ich sage das nicht, um euch irgendwie zu verletzen. Nein, im Gegenteil. Ich möchte, dass auch ihr im Glauben wächst, dass ihr vorankommt. Die Bibel fordert uns an so vielen Stellen auf, untereinander Gemeinschaft zu haben. Ja, und ich wünsche jedem Einzelnen hier, dass auch du in diesen Genuss von Gemeinschaft kommst, dass du den geistlichen Segen empfängst, den wir durch Gemeinschaft kriegen können, dass wir uns gegeneinander ermutigen und auferbauen, dass wir unserem Herrn und Heiland immer ähnlicher werden und ihm wirklich nachfolgen, bedingungslos nachfolgen, koste es, was es wolle. Eine Gemeinde ist gesegnet, in der Jüngerschaft betrieben wird, in der Gemeinschaft gehalten wird. Amen.